2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Sonntag, der 6. August 2023. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute gute 24 Stunden nach dem 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, die Torschützennennung entfällt heute, aber als wichtige Szene sei die rote Karte gegen Karol Metz in der 83. Minute zu erwähnen, über die ich auch noch mit meinem Gesprächspartner ganz klar sprechen werde. Und ich darf heute wieder Robert begrüßen, den ihr schon aus dem VDS-Gespräch kennt. Moin, Robert.
Moin Michael, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Vielleicht erstmal so, um locker ins Gespräch zu kommen, wie ist denn dann dein Tag gestern verlaufen, also sozusagen die Anfahrt zum Spiel, und gab es da irgendwas, was vielleicht bemerkenswert gewesen wäre?
Boah, bemerkenswert war natürlich, dass es sehr, sehr voll war, wegen CSD, wegen Dom und überhaupt, also das... Also wir sind mit der Bahn hingefahren, das hat sich schon sehr lang gezogen, und auch ins Stadion zu kommen hat ein bisschen länger gedauert. Und dann auch tatsächlich auf den Platz zu kommen, beziehungsweise ich hätte beinahe den Anpfiff verpasst, weil ich die ganze Zeit noch am Bierstand stand. Das hat ist ja leider öfter mal so bei St. Pauli im Auswärtsblock. Habe ich jetzt gelernt. Bei St. Pauli im Auswärtsblock, dass da irgendwie das ein bisschen länger dauert am Bierstand. Da habe ich, glaube ich, wirklich mindestens eine halbe Stunde verbracht. Aber ich war dann...
Das hören wir immer wieder halt. Die Verpflegungssituation ist nicht ganz so optimal anscheinend im Gästeblock, genau.
Ja, aber sonst war alles entspannt. Keine besonderen Vorkommnisse, muss man sagen.
Okay. Ja, ist mir auch aufgefallen, dass natürlich die Bahnen und so dicke Packe voll waren. Genau, das ist erwähnt. CSD war... Dom war und allgemein irgendwie ein Samstag nach sehr vielen Regentagen, der mal wieder einigermaßen sozusagen für Aktivitäten draußen in Frage kam. Insofern waren viele Leute unterwegs, ja.
Aber alle waren gut gelaunt, das war ja das Schöne. Also sowohl die CSD-Leute als auch die Dombesucher als auch die Fußballfans.
Ja, fände ich auch. Also man hat das auch gesehen, fand ich. Es gab auf beiden Fanseiten ja auch eine Choreo, also bei euch.
Ja.
Hast du vielleicht gar nicht gesehen, weil du dahinter saßt sozusagen, kann ich ja vielleicht nochmal erzählen. Das waren halt F95 quasi, weiß auf rot, und dann nochmal weiße Fahnen. Ihr seid ja auch eine Fanszene, dem man das so mit quasi Choreo zugestehen kann, ohne dass da ja auch viel irgendwie so passiert. Insofern war das auf beiden Seiten. Du hast dann unsere Choreo besser gesehen, ne, von deiner Seite aus.
Ja, die war auch sehr schön. Sehr schön. Ja, ich habe tatsächlich von der Fortuna Choreo nicht ganz so viel mitbekommen. Wir haben es von oben gesehen. Wir haben Plätze gehabt, ganz oben diesmal. Ich konnte das diesmal nicht beeinflussen, aber war froh, dass ich überhaupt irgendwie schnell Karten bekommen habe. Und wir saßen wirklich in der allerletzten Reihe oben, beziehungsweise standen. Aber das war auch mal schön, so guter Überblick über das ganze Spielfeld und Stadion.
Ich habe gehört, da oben staut sich die Hitze immer ganz ordentlich, wenn die Sonne scheint.
Ach, es ging. Es ging. Muss man sagen. Mhm. Also, ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen.
Ja, okay. Gut, und bei uns auf der Seite waren das halt die Choreo braune und rote Fahnen. Und ja, war ein guter Rahmen für das Ganze. Vielleicht nochmal, bevor wir zum Sportlichen kommen, das gab ja gestern eine Schweigeminute. Jeder von euch weiß, dass vor einiger Zeit ein Arbeiter oder ein Handwerker im Millerntor-Stadion gestorben ist beim Arbeitsunfall, und nach Absprache mit der Familie, die auch im Stadion war, gab es eine Schweigeminute, die auch, ja, dem Rahmen und so, wie es dann umgesetzt worden ist, auch angemessen war, fand ich.
Ich fand es sehr bewegend, ehrlich gesagt.
Ja.
Also erstmal, es war irgendwie kurz, haben irgendwie noch ein, zwei Fortuna-Fans irgendwie Fangesänge angestimmt, die es irgendwie nicht so richtig mitbekommen haben, aber dann war es ja wirklich fast eine Minute, wirklich ganz still im Stadion, das hat man auch so ja selten erlebt. Das lag, glaube ich, auch daran, Stadionsprecher hat es ja auch erklärt, was da passiert ist, und das war ja wirklich bewegend. Also ich meine, ein junger Mann, offenbar ja dann auch noch aus Syrien geflüchtet vor 2015, 2016, glaube ich, war es, und Familie, kleine Kinder, und boah, das ist schon hartes Schicksal, das tat einem total leid.
Sehr bewegend. Herber Schicksalsschlag auf jeden Fall, genau. Ja, jetzt müssen wir kurz, wie soll ich sagen, die Wende schaffen zum Sportlichen, obwohl das nicht ganz so einfach fällt, aber vielleicht nochmal vorweg, also bei uns gab es zwei Änderungen, eine, das wirst du sicherlich mitbekommen haben in der Abwehr, weil Jakov Medic zu Ajax Amsterdam gewechselt ist, am Freitag zum Medizincheck da und war schon freigestellt. Deswegen war klar, er würde nicht spielen am Samstag und mittlerweile ist der Wechsel auch vollzogen. Deswegen ist Hauke Wahl in die Innenverteidigung gerutscht, was jetzt aber auch mir jetzt irgendwie kein Stress verursacht hat, weil der, das hat man ja auch gesehen, wie gut der ist hinten. Genau, das war die eine Änderung. Und vorne, das war schon sehr überraschend, fand ich, dass Dapo Afalayan quasi sozusagen so eine Art hängende Spitze gespielt hat. Da wird gerade ein bisschen rumprobiert. Ich hoffe nur so lange, bis dann wirklich noch ein Stürmer kommt bei uns, der das auch wirklich voll auskleiden kann. Aber da ist wohl das Trainerteam noch so in der Phase des Ausprobierens, so kommt es mir vor. Bei euch gab es gar keine Änderung. Ihr habt euch quasi eingespielt nach dem 1-0 gegen Hertha, ne?
Ja, genau. Also das hat mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich überrascht. Also ich hätte mich eher überrascht, wenn es eine Änderung gegeben hätte, weil das war ja eigentlich alles ganz solide, was man da gegen Hertha gesehen hat. Und ehrlich gesagt sind die Alternativen da jetzt auch im Moment noch rar gesät. Das waren ja auch nur 19 Leute im Kader.
Ja, ihr habt einen super kleinen Kader aktuell noch, ne?
Genau. Und sind ja dann auch nur 3 reingekommen. Also da ist sozusagen die Alternativen, wie gesagt, eher überschaubar. Aber jetzt am Wochenende ist ja schon der Nächste dazugekommen und vielleicht kommt bald noch einer. Also jetzt so langsam tut sich ein bisschen was.
Wer ist dann am Wochenende bei euch dazugekommen?
Wurde heute verkündet, war irgendwie schon in den letzten Tagen so irgendwie ein offenes Geheimnis, dass Christos Tsiolis von Norwich City ausgeliehen wird. So ein 21-jähriger, offenbar sehr ambitionierter, junger, offensiver Mittelfeldspieler, vor allen Dingen für die linke Außenbahn. Was auch gut ist, damit Emma Joa da so ein bisschen Konkurrenz bekommt. Das ist schon echt, keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Also er ist aber offenbar irgendwie vor 3-4 Jahren oder 2-3 Jahren, glaube ich, irgendwie 2021 für 11 Millionen Euro aus Saloniki nach Norwich gewechselt.
Ja, ich glaube, das hat wenig zu sagen. Die haben einfach viel zu viel Kohle da,
glaube ich. Viel zu viel Kohle, genau,
ja. Aber wir bedienen uns ja auch seit einiger Zeit auch auf dem englischen Markt immer mal wieder. Und insofern, das ist schon attraktiv anscheinend dort, weil da auch quasi auf den Bänken ganz, ganz schön viel Qualität rumsetzt, glaube ich.
Ja. Mal schauen. Also.
Ja. Ja. Also ich meine, eure erste Garde, die da jetzt spielt, die ist dann natürlich top, finde ich. Das hat man ja auch im Spiel gestern gesehen, aber dann wird es in der Breite ein bisschen schwach aktuell noch, ne? Also sieht man ja an dem kleinen Kader tatsächlich auch, ne? Ja. Und du hattest Ioa gerade angesprochen. Der hatte ja gestern auch keinen richtig guten Tag. Also der lag ja mehr neben der Seitenlinie. Ich habe den bestimmt 3-4 Mal da liegen sehen. Irgendwie, der hatte immer irgendwie Hassel mit sich und dem Gegenspieler irgendwie gestern.
Ja, ich glaube, Thune wurde auch irgendwo von einem Journalisten gefragt, ob er verletzt war oder nicht. Also der war schon tatsächlich so ein bisschen neben sich. Aber auch im Spiel gegen Hertha schon eher gehörte er da schon zu den Schwächeren. Also keine Ahnung, der hat eine sehr gute Rückrunde gespielt und auch eine gute Vorbereitung. Er wurde jetzt immer wieder genannt als Wechselkandidat. Möglicherweise hat ihn das so ein bisschen verunsichert oder beschäftigt ihn das so sehr. Keine Ahnung. Also, der war tatsächlich für mich gestern echt der schwächste Fortuna.
Ist mir auch so aufgefallen, genau. Ding Dong, Werbung. Ihr habt ja alle schon mitbekommen, dass der Millanton dieses Jahr 10 Jahre alt geworden ist. Und auch unser Partner, die Kervida Kreativbrauerei, hat dieses Jahr Anlass zum Feiern, denn das Prototyp ist ebenfalls 10 Jahre alt geworden. Daher gibt es den ganzen August über für euch die Möglichkeit, mit uns zusammen zu feiern. Ihr geht einfach in den Kervida Shop, klickt euch die Biere eurer Wahl zusammen und am Ende des Bestellprozesses gebt ihr den Code MILLANTON10 ein. Die 10 schreibt ihr als Zahl und MILLANTON groß oder klein, das ist völlig egal. Damit bekommt ihr auf jede erste Bestellung 10% Rabatt. Der Rabatt gilt für die Biere, aber leider nicht für das Flaschenpfand. Alle spannenden Biere von Kervida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kervida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Gab ja gleich irgendwie richtig Radau am Anfang zum Beginn der Partie, also am Anpfiff. Weiß nicht, wie du die Situation von dir aus gesehen hast. Also Hartl hat ja, oder wir haben den Anstoß und Hartl, wie sagt man so schön in Hamburg, verdattelt den Ball direkt und ihr nehmt da Fahrt auf und zieht direkt zu unserem Tor halt, ne?
Ja, es ging ja munter los. Also es waren ja, glaube ich, in den ersten 6, 7 Minuten 3 Chancen. Tanaka und Felix Klaus dann irgendwie nach der Ecke. Also es war ja schon...
Also, ja, das war auch eine schöne Variante, fand ich, mit der Ecke da in den Rückraum zu zielen, wo halt Klaus steht und dann, ja, also wir können es auch schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, die beiden Torhüter haben gestern ganze Arbeit geleistet auf beiden Seiten. Absolut. Also ich würde auch sagen, Kastenmeier sticht noch mal ein bisschen mehr heraus und würde mich auch nicht wundern, wenn der da irgendwie in der Elf des Tages bei irgendwelchen Portalen landet. Ja. Ohne jetzt andere Spiele noch mal, die gucke ich mir erst morgen an, aber quasi gesehen zu haben. Das war schon eine starke Leistung von dem. Und wie gesagt, diese Variante war echt gut. Und Felix Klaus war auch, fand ich, irgendwie der mit den meisten Aktionen bei euch in der Offensive über das ganze Spiel gesehen eigentlich. Ja.
Ich glaube, er hatte 5 Torschüsse oder so. Er war wirklich sehr auffällig, muss man sagen. Also, ich fand übrigens bei Vasil, also ich finde, in den ersten Minuten wirkte St. Pauli da irgendwie echt ein bisschen unsortiert. Also, und ich habe echt gedacht, irgendwie, meine Güte, Vasil hat, glaube ich, relativ früh da irgendwie kurz vorm Tor irgendwie so einen Haken gegen Ginczek war es, glaube ich, gemacht, wo ich gedacht habe, boah, das ist aber ganz schön risikoreich. Ja. Also, ein, zweimal gemacht, machte das öfter.
Also das machen die ja, also es gibt ja, also es gibt im Prinzip 2 Sachen bei der Geschichte. Also den Haken macht er mittlerweile öfter, weil er halt auch wirklich unfassbar ballsicher geworden ist. Aber wie du gesehen hast, wir bauen ja auch ganz, ganz flach auf. Also wir machen ja schon den Aufbau aus dem Fünfer heraus. Und das hätte mir sicherlich vor einem Jahr noch irgendwie echt die Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Man hat es auch am Anfang. Aber das ist halt so ein Ding von Hürzeler, der will direkt flach aufbauen. Und das führt manchmal zu, sag ich mal, Situationen, wo man denkt, die spielen jetzt da wirklich flach durch den Fünfer durch halt, also schon beim Abstoß, ne? Oder beim Abstoß. Aber ist mittlerweile gelernt bei uns. So.
Ja gut, gegen so ein kleines Raunen irgendwie.
Ja, also ich kann auch jeden verstehen, der das, aber das ist so ein klares Hützeler-Denk halt, der will das so.
Ja. Genau. Und danach ging ja ganz gut ins Spiel. Irgendwie, das war ja dann irgendwie die ersten 3 Chancen Fortuna und dann, glaube ich, auch gut 3 irgendwie für St. Pauli.
Ja, ganz ordentlich Chancen eigentlich. Also wer da ja quasi herausgestochen ist, das ganze Spiel über waren ja die Chancen von Jackson Irvine, von unserem Kapitän. Also auch in der ersten Halbzeit das Ding, wo er da diesen Schuss macht und Kastenmeier lenkt ihn noch an die Latte ran. Ne? Also es hätte auch durchaus anders sein können. Oder auch diese Chance, wo alle dachten, ihr wahrscheinlich auch, der Ball wäre schon im Aus und es würde Ecke geben.
Ja.
Und der Ball rollte dann so die Linie entlang und Connor Metcalf kann sich den holen und sich mit Hartl da in den 16er rein kombinieren und dann war ja auch wieder eine Chance, wo Kastenmeier ja super gegen Irvine gehalten hat, fand ich. Also
ja, fast schon Privatduell, muss man sagen.
Ich glaube, also 5-mal. Man hat es auch gesehen, nach dem Abpfiff ist Jackson auch zu ihm gegangen und hat dann gesagt, so Mensch, ey, das hast du echt einen Sahnetag heute erwischt und wirkte so ein bisschen ratlos für sich selbst, so Jackson. Das hat man auch heute noch mal gesehen in seiner Instagram-Story. Da gab es nur ein Foto, wie er sich so die Hände vors Gesicht hält. Und er weiß da natürlich, weil er auch ein selbstkritischer Mensch ist, ganz genau, dass da hätte mehr gehen können. Also die größte Chance kommt ja noch in der zweiten Halbzeit eigentlich erst. Genau. Also die fand ich eigentlich am größten.
In der 61. oder so war das, ne?
Ja, also wo er sich ja wirklich super in der Mitte gegen 2, 3 eurer Spieler behauptet und dann frei vor Kastenmeier ist und ja, entweder rechts oder links machen kann, er macht auf links und da holt sich dann Kastenmeier den Ball raus und das war eigentlich die größte Chance, weil er wirklich freistehend davor war, ne? Es hat ein bisschen wehgetan für mich in dem Augenblick, weil das hätte schon ein Tor sein sollen.
Ja. Das war wirklich Weltklasse von Kastenmeier gehalten. Da muss man auch sagen, da hat er hinterher auch irgendwie, wurde ja mehrfach abgeklatscht dann so. Das war ja.
Ja, genau.
Als für euch sozusagen da so der Beginn einer echten Drangphase und andererseits irgendwie für uns irgendwie so, man merkte so irgendwie, das Team war, also die Abwehr war, stand irgendwie schon und die haben sich da wirklich gegenseitig komplett irgendwie die ganze Zeit gepusht und aufgebaut, das war richtig cool. Ja,
also ich fand aus taktischer Sicht war das ein unheimlich tolles Spiel. Ja. Nicht, dass ich das so gut darstellen könnte wie Tim, deswegen lest unbedingt den Spielbericht, wo Tim auch nochmal erläutert, wie halt die Mannschaft quasi mit 3 Spielsystemen agiert hat, die wiederum auch nochmal in sich selbst in Nuancen quasi sich verändert haben und auch natürlich, wie stark eure Abwehr ganz einfach ist. Also da haben einfach 2 wirklich starke Defensivreihen sind da aufeinander getroffen und deswegen waren diese taktische Ausrichtung waren eigentlich auch die bemerkenswerten Geschichten an dem Spiel, fand ich. Und trotzdem, obwohl es 0-0 war, fand ich es zu keiner Zeit langweilig. Also ganz im Gegenteil, ich fand es eigentlich echt ein super Spiel.
ein 0-0 der besseren Sorte, wie man immer so schön sagt. Ne?
Genau, also du hattest ja auch 1-1 getippt, warst da also näher dran als ich mit einem 3-1 Heimsieg. Es hätte 0-0, ja, das passt, finde ich. Hätte aber auch 1-1 oder 2-2 ausgehen können. Hätte aber auch genauso gut ein 1-0-Sieg sein können für eine der beiden Mannschaften, muss man mal so sagen. Ne?
Genau, ganz genau. Ich fand tatsächlich am Ende, ich glaube, es war ziemlich ausgeglichen, so irgendwie 13 Torschüsse für beide, habe ich gelesen. Sagen wir mal so, allein durch diese riesen Irvine-Chance da in der 60. wart ihr einen Tick näher dran. Am Sieg, fand ich schon.
Also, ja, also die XG-Werte sprechen irgendwie klarer für uns tatsächlich. Aber auch in Parametern, wo wir eigentlich sonst viel, viel besser sind, die sprechen die gegen uns. Also wir hatten wirklich sehr viele Ballverluste, die wir sonst eigentlich gar nicht so haben, weil wir halt wirklich echt sehr ballsicher agieren. Ja, es war halt ein bisschen fahrig zwischendurch. Ja, was ich nochmal sagen wollte, also die Abwehrreihen waren irgendwie das Ding, fand ich gestern. Und ja, bei uns ist mir halt aufgefallen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, da hatte ich mir keine Sorgen gemacht, dass Hauke Wahl reinkommt für Jakov Medic, wie unfassbar ruhig Hauke Wahl einfach ist. Also der einfach auch gerne mal den Fuß auf den Ball stellt und einfach guckt und einfach perfekt ein Spiel lesen kann und wo einfach nie Unruhe reinkommt. Also da hinten zusammen mit Smeed und mit Carol Metz, die sind einfach schon ziemlich abgeklärt. Also ich meine, gut, abgeklärt, wir kommen ja gleich nochmal zur roten Karte. Aber ansonsten, also war das schon, ich würde mich sehr wundern, ich glaube schon, dass das zwei Mannschaften sind, die mit die wenigsten Gegentore wahrscheinlich bekommen werden diese Saison. So stellt sich das für mich raus.
Naja, Fortuna hat jetzt 3 Spiele saisonübergreifend kein Tor mehr kassiert. Also du merkst schon, dass sie da schon sehr dran gearbeitet haben.
Also ja, also das ist... ist eine super Abwehr und also schaut euch auch gerne nochmal die Pressekonferenz an, geht auch nochmal darum sozusagen, wie die Abwehr agiert hat, dass sie auch zum Schluss dann halt, auch zum Teil halt, dass da einfach irgendwie jeder quasi auf Manndeckung gegangen ist ab einem gewissen Punkt und ja, insofern ja,
aber auch. Ja. Und sie haben ja auch die Zweikämpfe dann gewonnen, ne, muss man sagen. Also tatsächlich sind sie ja dann in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen irgendwie auf sehr mannorientiert gewesen und haben da wirklich, wie Tune ja immer gesagt hat, Stress ausgelöst und einfach auch viele Zweikämpfe gewonnen, gerade am Anfang der zweiten Halbzeit. Also das war schon, also am Ende glaube ich, die Zweikampfquote schon sehr klar für die Fortuna.
Ja, das ist eher ungewöhnlich. Das ist eigentlich immer so ein quasi Parameter, wo wir eigentlich fast immer gut sind, besser als der Gegner. Das war dieses Mal nicht so, das stimmt. Ja, lass uns doch nochmal über die rote Karte sprechen. Also ich sag dir gleich mal, wie ich das gesehen habe, aber vielleicht fängst du mal an und sagst, wie du das, weil du ja näher dran warst sozusagen, wie du das wahrgenommen hast, die rote Karte gegen Carol Metz in der 83. Minute.
Naja, also ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Ich habe es jetzt nicht ganz genau gesehen, aber man hat so gedacht, okay, gelb würde ich auf jeden Fall, faul an Nimic, der, ich meine, das ist ein Spieler, der einfach sehr schnell ist, deswegen ist er auch reingekommen, war ja auch im Spiel im Mai derjenige, der dann eingewechselt worden ist und damals die beste Chance für Fortuna hatte mit einem Lattenkracher. Ich glaube, vielleicht hatte Karol Metz das noch im Hinterkopf, hat ja auch gesagt dann, dass er Angst hatte, dass der dann durch ist und 1-1 gegen den Torwart steht.
Genau.
Ich glaube, also wenn man sich das, also ich habe es wie gesagt von oben jetzt auch nicht so dramatisch empfunden, also so dramatisch empfunden, aber wenn man sich die Bilder anschaut, das ist ja schon dann mit gestreckten Beinen, offener Sohle, da ging's Knie fast für den Oberschenkel, das war schon sehr hoch und also das, ich glaube, die rote Karte kann man schon geben, da gab's dann glaube ich am Ende ja auch nicht so viele unterschiedliche Meinungen.
Nee, also natürlich, es gibt natürlich einmal die Sicht im Stadion, diese emotionale Geschichte. Ja. Und für mich, also ich stehe ja quasi auf der anderen Seite des Stadions und ich habe natürlich nur die Aktion wahrgenommen. Und mein erster Impuls war, also Moment mal, dieses Spiel war irgendwie ja nicht in der Schublade hart geführt irgendwie quasi gelistet.
Genau.
Was muss der denn gemacht haben, dass der jetzt, also wo nur eine gelbe Karte vorher vergeben worden ist, eine rote zu bekommen? Ich finde, es ist eine Kann-Geschichte, aber nach einmal drüber schlafen und noch ein paar Mal das angesehen zu haben, kann man natürlich auch rot geben. Und Carol Metz war auch der Erste, der gesagt hat, also der das nie würde bestreiten. Das hat man herausgehört.
Ja.
Und der auch hofft, dass da auch nichts quasi passiert ist bei seinem Gegenspieler. Und ich glaube, da ist aber auch nichts passiert. Aber trotzdem, ja, schon eine harte Geschichte, fand ich so. Also so aus dem ganzen Spiel heraus, dass das dann so ist. Aber ja, kann man geben, ist okay.
Nee, es war ja auch so in so einer wirklichen Drangphase von euch, ne? Also das war, also man hatte so das Gefühl, okay, so ab der 60. hattet ihr dann schon echt Oberwasser und habt da wirklich irgendwie teilweise Fortuna so ein bisschen an die Wand gespielt. Da gab es ja doch, also unter anderem diese Irvine-Chance, aber auch noch ein paar andere. Da hast du so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, jetzt könnte irgendwann ein Tor fallen. Wobei, es gab auch noch mal eine gute Konterchance einmal, aber das war so, das hat dem ganzen Spiel so ein bisschen Knacks gegeben. Also sowohl dem St. Pauli-Spiel als auch unserem, weil irgendwie nach der, das ist ja eigentlich eher gedacht, so 83 Minuten, hast du vielleicht noch 10 Minuten, kannst du noch mal ein bisschen Gas geben. Aber irgendwie wusste die Fortuna ja auch nicht so wirklich, was damit anzufangen. Die wollten sich so ein bisschen den Gegner zurechtlegen, hatte man das Gefühl, aber viel eingefallen ist ihnen dann nicht. Also da gab es zwar dann noch zwei Freistöße von Felix Klaus, aber aus dem Spiel heraus irgendwie nicht so viel, ne?
Mir kam es dann auch so vor nach der roten Karte, weil einfach innerhalb des Spiels beide Trainer so oft quasi die Taktik angepasst haben, dass sie jetzt nicht nochmal Bock hatten, dann nochmal ranzugehen an die Geschichte. Und dann einfach also dann auch nicht mehr viel passiert ist. Klar, noch zwei Freistöße, ja auch aus der roten Kartenszene heraus, ne, hat dann ja Felix ja. Klaus nochmal Freistoß geschossen und Erik Smith auch nochmal, ne? Ja. Bitte?
Das war ganz schön knapp, also da habe ich auch gedacht, oh, das hätte dann auch die Entscheidung sein können.
Stimmt, war auf jeden Fall knapper als der Freistoß von Erik Smith, das stimmt. Ja, aber ich glaube, da hatte einfach keiner mehr Bock jetzt irgendwie dann nochmal. Also wir sind in der Lage mittlerweile auch mit 10 Leuten das gut zu verteidigen und ich glaube, ihr wart dann auch so eingestellt oder auch Tune, dass er gesagt hat, ich nehme den Punkt jetzt mit und jetzt passiert ja auch nicht mehr ganz so viel irgendwie. Ja, und dementsprechend ist es beim 0-0 geblieben.
Mit Nimic ja schon eher so den Konterspieler eingewechselt und dann irgendwie das Spiel dann machen zu müssen, war dann wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach.
Ja, eben, genau, das kam mir auch so vor. Ne? Also vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber, in der roten Kartenszene gegen Carol Metz gab es auch noch eine gelbe Karte für Hürzeler und für Nemeth, also unseren Co-Trainer, die dann auch, wo die Emotionen dann in dem Augenblick auch ein bisschen durchgegangen sind, genau wie bei mir und bei vielen anderen im Stadion. Aber das ist dann auch sicherlich der Situation und der fortgeschrittenen Spielzeit quasi quasi geschuldet. Ne?
Noch eine Szene, ne? Von Gavory gegen Saliakas, ich glaube in der 87. oder 88. An der Seitenlinie, wo Gavory ja Saliakas ziemlich unsanft getackelt hat, wo er auch gelb bekommen hat, da hat ja der ein oder andere auch gedacht, oh, das wäre vielleicht sogar auch rotwürdig gewesen.
Stimmt, ja, man ist dann ja immer schnell irgendwie auf dem Trichter, das aufwiegen zu wollen, das Ganze. Aber ich glaube, das war jetzt nicht so wild und das gelb. Also ich hätte mir eher gewünscht, dass auch Carol Metz eine gelbe Karte bekommt, das würde ich immer noch so sagen. Aber gut, ja.
Aber es war ja schon krass, dass am Ende schon, also die Schiri sind ja schon mit einem gellenden Pfeifkonzert und Schieber-Schieber-Rufen verabschiedet worden.
Das fand ich schon krass. Das ist dann dieser roten Karte geschuldet und das hätte mich auch gewundert, wenn das nicht so gewesen wäre. So ungerecht, wie es vielleicht erscheinen mag, aber ist natürlich der Situation geschuldet, dann direkt nach dem Spiel Abpfiff. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, ich fand ihn schon ziemlich kleinlich generell, deswegen war mir auch diese und kleinlich auf der einen Seite, aber auch im Verteilen von Karten vorher halt gar nicht konsequent genug. Deswegen hat mich auch diese rote Karte noch mehr irritiert halt tatsächlich. Mhm. Ne? Ja, gut, aber ja, wir haben halt das gleiche Ergebnis wie zum Schluss der Hinrunde. Also wie soll ich sagen, neutralisieren uns. Da sind zwei Trainer an der Bank, die genau wissen quasi, wie sie taktisch aufstellen. Deswegen kommen dann solche Spiele bei raus. Trotzdem fand ich es halt nicht unattraktiv, das Ganze.
Nee, überhaupt nicht. Also im Vergleich zu dem 0-0 im Mai war das natürlich echt um Klassen besser. Also da, also diesmal hat die Fortuna jetzt ein bisschen mitgespielt. Damals war das ja echt schon so ein bisschen elend fast schon.
Ja, schauen wir doch nochmal einen Blick jetzt auf das nächste Wochenende. Es ist Pokalwochenende. Wir fahren zu Atlas Delmenhorst. Ihr zum Verein mit dem wundervollen Namen Illertissen, der ja irgendwie auch mittlerweile jedes Jahr im DFB-Pokal mitspielt.
Das habe ich noch gar nicht so wahrgenommen, ja?
Ja, die sind öfter mal dabei. Es gibt auch so dieses Video von diesem einen, es gibt halt diese Ein-Mann-Ultra-Geschichte bei Ilja Tissen. Ich muss das mal raussuchen auf YouTube, also der dann immer davon singt, dass sie international spielen. Und das ist ganz lustig. Genau, daher Ilja Tissen immer wieder.
Ja. Kenne ich gar nicht.
Also, ja, genau, spielen in der Regionalliga Bayern, ne? Ist gerade die Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg.
Ja, genau, waren viele halt so ein bisschen unglücklich darüber, dass man irgendwie so sonntags eine weite Reise, irgendwie Sonntagnachmittag das Spiel und dann irgendwie so ein unattraktiver Gegner, der natürlich dann auch immer unangenehm ist, weil du am Ende natürlich eigentlich nur verlieren kannst, erwartet ja jeder einen Sieg. Da ist
Ja, gut, da haben wir es ein bisschen angenehmer. Ne? Wir spielen Samstag um 15.30 Uhr bei Delmenhorst. Das ist jetzt als Gesamtpaket für uns ein bisschen angenehmer, ne, aus Hamburg kommt. Ja, vielleicht nochmal Pokal. Ich glaube, da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Da erwartet irgendwie jeder, dass wir da weiterkommen, ihr und wir. Ja, aber danach geht's dann direkt mit der Liga weiter. Ja, wie schaut's denn bei euch so aus? Wohin geht's für euch? Also ihr habt sicherlich ein Heimspiel dann erstmal, ne?
Ja, ein Heimspiel gegen Paderborn, die ja im Moment nicht ganz so gut drauf sind, offenbar.
Ja gut, die sind stark gestartet mit dem 5-0 gegen Paderborn, aber waren da ja auch irgendwie in Überzahl ganz lange Zeit und so weiter und haben jetzt in Kiel 2-1 verloren, wenn ich mich nicht irre.
Genau, jetzt haben sie 2-1 verloren, ja. Ja, ne?
Ich glaub schon, ne?
Nee, Paderborn hat doch das erste Spiel krass verloren. Ne?
Entschuldigung, ich war gerade bei Fürth. Entschuldigung, ich war völlig auf Abwägen gerade. Nee, du hast recht, Paderborn ist gerade nicht ganz so
gut. Paderborn ist jetzt Max Kruseland.
Genau. Der übrigens auch nicht richtig fit aussieht, wenn man mal bei dem so ins Gesicht guckt. Das wird ganz schön, wie soll ich sagen, nicht trainiert irgendwie.
Hat nur eine lange Pause gehabt.
Das stimmt. Ja, aber ich hätte gedacht, der hätte sich trotzdem fit gehalten irgendwie oder so. Aber der wirkt so, als wenn er noch ein paar Wochen braucht, bis er da wirklich mal wieder drin ist irgendwie in der Geschichte.
Jetzt hat er offenbar eine Vorlage gegeben.
Also jetzt hat er eine Vorlage gegeben, genau. Ich habe das Freitagabend gesehen, das Spiel.
Ja, genau. Es muss da nicht machbar sein. Und dann, also angesichts unserer Heimstärke, die ja jetzt echt schon fast ein bisschen beängstigend ist, muss man sagen. Und dann geht's nach Elversberg. Das wird spannend. Die machen sich ja irgendwie ganz gut. Müssen jetzt ein bisschen merken.
Dann seid ihr wahrscheinlich die Ersten, die dann in dem Stadion spielen, ne? Weil ja das Spiel gegen Rostock jetzt in Saarbrücken stattgefunden hat.
Ja.
Eigentlich auch unfassbar, ne? Was da passiert ist. Irgendwie 190. plus 10 und 90. plus 13 drehen die das Spiel Rostock, ne?
Ja, Wahnsinn. Also das war ja, ich meine, das eint uns ja, glaube ich, auch die Antipathie Rostock gegenüber. Das war ja irgendwie gestern schon im Stadion die Durchsage, dann irgendwie, dass Elversberg führt und dann am Ende nochmal korrigiert wird, dass sie in diesen irgendwie mit 13, 14 Minuten Nachspielzeit dann irgendwie noch das 2-1 schaffen.
Ja, das ist immer leicht irritierend. Das war es ja auch schon am letzten Spieltag quasi der letzten Saison, wo es da ja um dieses HSV-Spiel ging. Und natürlich in dem Augenblick, wo die Stadionsprecherin das durchsagt, dann ist das in dem Augenblick so. Das heißt aber nicht, dass es zu Ende ist, das Spiel. Und da muss man einmal nochmal genau gucken in seiner App der Wahl, um zu wissen, ob das wirklich so ist. Und dann dachte ich schon, was, 1-1 noch gefallen? Ja gut, dann ist jetzt aber auch Schluss. Und dann fällt noch das 2-1. Also das war wirklich unfassbar.
Ja.
Jetzt dementsprechend Hansa Rostock gerade auf Platz 1 der Liga. Ganz gut gestartet.
Irre, ja. Hätte ich nicht gedacht, ja.
Ja. Okay. Ansonsten, ja, wie gesagt, Pokal und dann haben wir die nächsten Spiele in der Liga und willst du noch was loswerden, Robert?
Ich muss ja sagen, ich war echt, ich habe einfach echt eine super Spielanlage, muss man sagen. Das fand ich schon echt grandios und ich meine, Irvine, klar, haben wir vorhin schon gesagt, irgendwie Mann des Spiels irgendwie, auch wenn er die Chancen vergeben hat, aber ich meine, was der für eine Präsenz hat und so eine Souveränität, das ist schon echt, also irgendwie haben wir das Gefühl, dass er von Spiel zu Spiel wichtiger und besser wird. Also schon.
Ja, und ist auch so der geborene Leader irgendwie, ne? Ja. Also er füllt auch sein Kapitänsamt komplett aus mit allem in der Körpersprache und so weiter. Tatsächlich war er aber gar nicht mein Spieler des Spiels. Das war wirklich Hauke Wahl, den ich so unfassbar, wie gesagt, was ich vorhin sagte, so ruhig finde, so abgeklärt. Ich glaube, da werden wir noch richtig viel Spaß haben. Auch in den Spieleröffnungen zusammen mit Smeed. Hast du ja auch schon gesehen bei den Diagonalpässen, auch aus der Abwehr raus und so weiter. Das ist schon richtig brutal gut, auch wenn die halt die Seitenverlagerungen machen. Plus unsere schnellen Außen. Elias Sad hatte jetzt auch nicht den besten Tag, aber das sei ihm auch nachgesehen. Das kann ja nicht immer so gut laufen bei ihm.
Wie hast du Apolai angesehen eigentlich, das Experiment? Wie hast du das Experiment der Polarjahren gesehen?
Da muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen, aber ich würde erstmal sagen, das ist es dann wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht läuft es auch gegen eine Mannschaft, die nicht ihr seid, ganz anders. Also insofern war jetzt auch vielleicht ein bisschen undankbar für ihn, das genau gegen Düsseldorf spielen zu müssen. Mhm. Gegen eine andere Abwehr ist das vielleicht was ganz anderes. Ne? Also ja, da bleibt spannend irgendwie, wer das macht. Also wer dann so die falsche Neun spielt, entweder Hartl oder auch Afolayan und ob da vielleicht jetzt irgendwie dann nochmal den nächsten Stürmer kommt, der aber sicherlich, so wie ich Bornemann einschätze, wirklich erst kommt, wenn die erste Liga begonnen hat. Das heißt, wir werden den wahrscheinlich unter Umständen auch erst Ende August, Anfang September bei St. Pauli sehen. Und insofern müssen wir uns bis dahin vorne noch so ein bisschen durchmogeln, würde ich mal sagen. Ja,
ja, ich habe da keine Sorge, dass es klappt.
Also wenn das noch geschlossen wird da vorne, dann, also es wird auf jeden Fall geschlossen, weil dieses, wie soll ich sagen, Titelfenster ist so weit aufgerissen mit dieser Mannschaft, dieses in dieser Saison. Wenn du das nicht machst, dann macht überhaupt keinen Sinn. Du wirst zusehen, dass du noch einen adäquaten Stürmer für da vorne bekommst irgendwie. Und auch wenn der ein bisschen teurer ist, das ist jetzt vielleicht nach dem Wechsel halt von Jakob Medisch zu Ajax nicht mehr ganz so schlimm. Also da ist dann vielleicht auch ein bisschen Geld vorhanden. Und das werden sie auf jeden Fall machen. Wenn sie das nämlich nicht machen, dann hast du da einfach eine tolle Truppe und hast diese eine Position nicht belegt, richtig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, so. Deswegen wird da auf jeden Fall was kommen.
Albers reicht nicht, ne?
Ja, Albers weiß ich auch noch nicht. Also dafür ist das noch zu frisch. Aber das ist, glaube ich, ein Spieler für bestimmte Spielsituationen, also je nach Spielverlauf, den du dann auch reinbringen kannst. Wenn du dann, das haben sie ja gestern auch nochmal zum Schluss gemacht, längere quasi Bälle, als er reingekommen ist, quasi um die Ketten da zu überspielen. Dafür ist er gut, auf jeden Fall. Aber ob das wirklich jemand ist, der immer startet, das sehe ich eher nicht so.
Ja, ja. Wir hatten ja übrigens ja auch über Daniel Ginczek gesprochen. Den fand ich gestern, hat sich zwar irgendwie ins Zeug gelegt, aber er gehörte eher zu den Schwächeren.
Ist mir eigentlich nur richtig einmal aufgefallen bei der Aktion gleich da, wo Hartl beim Anpfiff den Ball verloren hat, dass er derjenige war, der den Ball schnell nach vorne getrieben hat. Aber ansonsten ist er jetzt mir auch nicht großartig in Erinnerung geblieben gestern. Eigentlich war ja nur einmal Thema bei uns, als ich meiner Freundin sagte, das ist übrigens Ginczek. Ach, das ist Ginczek? Okay. 10 Jahre später komplett vollgepeikert und zum richtigen Mann geworden oder sich quasi entwickelt, auch körperlich sozusagen.
Ne? Ja, mir ist ja tatsächlich aufgefallen, oder mir ist aufgefallen, dass er doch recht langsam geworden ist. Weil es gab eine Szene, wo Kastenmeier mal wieder so eine Vorlage gegeben hat, wo er irgendwie sehr schnell von hinten rausgespielt hat und in den Lauf quasi von ihm spielen wollte und er einfach nicht hinterhergekommen ist. Ball war vielleicht ein Tick zu weit auch, ja, aber vielleicht hätte ein anderer Stürmer den irgendwie noch verwerten können.
Also, ja, da kommt ja vielleicht auch noch was bei euch.
Ne? Mittlerweile was.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, Robert, vielen Dank für deine Zeit, für die beiden Gespräche.
Sehr gerne, aber du musst mir jetzt noch sagen, wie deine Prognose ist. Wo landen wir alle am Ende?
Ach so, ich habe das schon vor der Saison gesagt, das kannst du nicht wissen. Also ich glaube schon, dass wir direkt aufsteigen. Ja.
Gut.
Also das ist meine Prognose und meine Prognose für euch ist auch, dass ihr mit der Abwehr, weil ich glaube, in der Liga wird viel über die Abwehr entschieden letztendlich. Ja. Wenn du da wie der HSV jedes Spiel 2 Tore bekommst, wirst du nicht oben mitspielen, vermutlich auf Dauer. Also glaube ich, dass ihr auch weit mit da oben mitspielen werdet. Also 2 Mannschaften, die gut eingespielt sind von der letzten Saison noch und die 2 gute Abwehrreihen haben. Deswegen, das ist eigentlich für mich ein Indikator, dass beide oben mitspielen und ich lege mich weit aus dem Fenster und sage, dass wir aufsteigen direkt.
Sehr gut. Ich würde mal sagen, nachdem das 0-0 im Mai sozusagen der Punkt war, wo der Aufstieg bzw. die Relegation für uns beide flöten gegangen ist, sollte dieses 0-0 vielleicht am Ende den gemeinsamen Aufstieg bedeuten. Toi, toi, toi.
Kann man nur hoffen und nachher ist es wahrscheinlich doch wieder irgendwie 2 Punkte, die einem fehlen, genau aus dem Spielen, aber ist ja immer so. Trotzdem, es war jetzt gut, dass das dieses 0-0 direkt am 2. Spieltag war und nicht am 33. So.
Ja. Genau.
Okay, Robert, dann hören wir uns sicherlich nochmal irgendwann wieder. Ich wünsche dir eine gute Saison, viel Erfolg und erstmal jetzt quasi schauen, was da im Pokal geht.
Vielen Dank, ja, wünsche euch auch eine gute Saison und bis bald und viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast auch.
Ja, vielen Dank, Robert. Okay. Und ja, den Hörenden da draußen, sage ich mal, habt eine schöne Woche und freut euch schon mal auf das VDS-Gespräch zum Pokalspiel in Delmenhorst. Das wird Yannick führen, das ist schon mal klar. Aber in welcher Konstellation das sein wird, das klären wir gerade noch. Aber ja, da wird es auf jeden Fall zwei Gespräche geben und wie immer bei uns. Ja, und wir hören uns dann zum Heimspiel gegen Magdeburg wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.